Wir haben uns gerade hier schön über die ganze, wir haben uns gerade ganz viele Feinde gemacht in Medien Deutschland, finden deutsche Comedy scheiße, finden deutsche Filmproduktion scheiße. Es gibt nur vielleicht eine, wirklich literally eine Handvoll deutsche Serien vielleicht, die gut sind.
Ja.
So, das sind, können wir mal aufzählen.
Pastewka.
Ja.
Stromberg.
Ja.
Discounter.
Ja.
Jerks habe ich noch nicht geguckt, soll aber gut sein.
Ja. Es wird schon dünn.
Du, für dich auf jeden Fall noch Dark.
Oh ja. Ja, doch. Dann haben wir die Hand voll.
Oh, ich bin auch durch. Glaube
ich. Jetzt müsste ich überlegen. Aber die du aus der Pistole geschossen hast, würde ich jetzt auch sagen, ja.
Ja, ne? Traurig.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir auflösen, ob in unserer letzten Folge mit zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene ein Fünkchen Wahrheit steckte, hier eine kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen am 28.49 und davor gibt es wie immer die Auflösung.
Und zu der kommen wir natürlich wie in jeder Folge jetzt, denn wir beginnen heute mit der Auflösung zu der Geschichte Brennende Blicke von vor zwei Wochen. Und wir haben natürlich auch mal wieder unsere treue Community gefragt, was sie denn glaubt, ob wahr oder falsch. Und ja, es war mal wieder wie immer, hatte aber eine Tendenz in Richtung falsch. Und zwar glaubten 42% von euch, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 58% der Meinung waren, dass Josh sich das ausgedacht hat. Ich kann ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Eine Person, wir wissen eigentlich das Geschlecht gar nicht, arbeitet jetzt in einer Bibliothek als Bibliothekar oder Bibliothekarin, ist in eine neue Stadt gezogen und hat da eben diesen Job angefangen und ist total happy. Also ist eh ein Bücherwurm und könnte sich nichts Geileres vorstellen, als in so einer wunderschönen, altehrwürdigen Bibliothek zu arbeiten. Und ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Leuten hinterherzulaufen und den Kram von denen, den sie sich aus den Regalen ziehen, wieder wegzusortieren. Also eigentlich das, was man halt eben so macht. Und irgendwann, als sie ein paar Mikrofilme wieder wegsortieren möchte, stößt sie auf einen Mikrofilm und beziehungsweise auf einen Artikel, um den dieser Mikrofilm sich dreht. Und da bleibt sie kurz an der Headline hängen und liest sich dann so ein bisschen da rein und liest etwas von einem grausamen Verbrechen, was zwei Mädels begangen haben. Irgendwas ist mit Ranken. Also alles ganz mysteriös und sie liest sich da aber irgendwie so ein bisschen rein. Und naja, dann räumt sie dann natürlich weiterhin so auf und so weiter. Und irgendwann guckt sie aus dem Fenster. Und dann sieht sie etwas. Etwas, was sie auch schon auf dem Mikrofilm gesehen hat. Denn im Hintergrund auf einer der Bilder des Mikrofilms war eine, ja, sehr merkwürdige Gestalt zu sehen. Und diese Gestalt scheint sie zumindest draußen vor dem Fenster weit hinten im Wald zu sehen. Und diese Gestalt ist aschfahl, hat oder wachsweiße Haut, eher gesagt. Lange Arme und es ranken sich auch, glaube ich, wirklich Ranken aus ihren Fingerspitzen heraus. Mhm. Und plötzlich fängt ihr Kopf an zu brennen, beziehungsweise ihre Augen schmerzen. Es wird heiß und als sie die Augen wieder öffnet, sieht sie, dass ihre Nase geblutet hat und die Gestalt ist verschwunden. Tja, sie ist natürlich erstmal völlig aufgelöst, fährt dann aber nach Hause, macht Feierabend und in derselben Nacht fängt die Bibliothek Feuer. Und das ganze Archiv mit allen Mikrofilmen fällt dem Feuer zum Opfer, bis auf einen Film, denn sie hat einen Mikrofilm eingesteckt. Und sie traut sich aber nicht, auch wieder, also mit der Sprache rauszudrücken, dass sie ihn hat und ihn anzugucken, weil sie selber eigentlich gar nicht wissen will, was sich darauf verbirgt und was sie da gesehen hat. Mhm. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe das mal im Stream letzt irgendwann gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier uns heute wieder streiten, ob wahr oder falsch. Denn dieses Mal, mein lieber Josh, bin ich leider nicht umhingekommen, ein bisschen Wissen der Community mit in meine Überlegung mit einzuweben. Aber Ich habe ja auch schon das letzte Mal schon direkt gesagt, was ich da für bestimmte Vibes hatte, und zwar ja. Slenderman-Vibes. Du hast den ja sehr gut beschrieben, und das Einzige, was ich beim Slenderman oder was ich meines Bildes des Slendermans, was da sich quasi von Unterschied zu deiner Beschreibung, waren die Ranken. Mit denen konnte ich zumindest in Bezug auf den Slenderman nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob die meisten den Slenderman kennen. Falls ja, ich kenne ihn hauptsächlich eigentlich durch das Videospiel, was man früher so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16 oder so, konnte man umsonst zocken, und es war sehr, sehr gruselig. Auf jeden Fall ist es ein großer, dünner, hagerer Mann, glaube ich, mit langen Extremitäten, der wachsweiß ist, und ich glaube, er trägt einen Anzug, zumindest in dem Videospiel.
Ja, genau.
So, was du mit den Ranken meinst, keine Ahnung. Und was du auch mit dem Verbrechen meinst, keine Ahnung. Allerdings haben ja ein paar Menschen aus unserer Community auch eine Meinung gehabt und dir in den Instagram-Post geschrieben. So.
Und ich glaube,
ich mache es wie immer kurz. Ich glaube, du hast zwei Sachen miteinander vermischt. Ich glaube, du hast ein wahres Verbrechen, welches das beschreibt, was die zwei Girls da angerichtet haben, mit dem Slenderman vermischt und dann gesagt, dass sie das im Auftrag des Ranken umwogenen Slendermans gemacht haben. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt sagen soll, ob wahr oder falsch. Also ich sage mal, diese Slenderman-Geschichte ist auf jeden Fall ausgedacht. Es hat diese Bibliothekare nie gegeben. Es hat nie. Jetzt wird es aber auch schon wieder gefährlich. Ich sage auch, es hat nie die brennende Bibliothek gegeben und diese Mikrofilm-Geschichte auch nicht. Das Einzige, was es vielleicht gegeben hat, ist das Verbrechen, was am Rande erwähnt wird, einmal in einem Satz, was die zwei Mädchen begangen haben. Also sage, die Geschichte ist falsch.
Das ist zu 100% korrekt.
Leute, habt ihr das gehört?
fangen wir ganz langsam an. Also erstmal, ich weiß, dass man schon wieder hier drüber streiten könnte, aber da komme ich gleich zu.
Okay.
Wir fangen erstmal an mit Slenderman. Slenderman entstand, als 2006 ein Nutzer namens Victor Search in einem Forum, das heißt Something Awful, gepostet hat, und zwar in einem Thread, der hieß Create Paranormal Images. Also sollten Leute einfach irgendwelche übernatürlichen Bilder bauen und da rein posten. Und da gab es halt ganz viele düstere Bilder mit verschwommenen Gesichtern und allem möglichen, so ein Standardkram halt. Und er hat da zwei Bilder gepostet, die schwarz-weiß sind. Und auf dem einen, das ist halt exakt das, was ich beschreibe in der Geschichte, sieht man halt so eine Gruppe junger Menschen, die anscheinend an so einem Waldrand lang gehen. Ein paar gucken in die Kamera und sehen teilweise ein bisschen erschreckt aus und so. Und dahinter ist halt diese große Gestalt mit einem schwarzen Anzug und weißem, undefiniertem Gesicht. Und die hat halt so Tentakel, die so aus dem Rücken rauskommen irgendwie. Und unter dem Bild stand, wir wollten nicht gehen, wir wollten ihn nicht umbringen, aber seine andauernde Stille und die ausgestreckten Arme haben uns verängstigt und beruhigt. Das ist genau der Satz, der bei mir auch darunter war. Und da steht halt drunter, das ist angeblich von 1983 das Bild. Da spielt halt auch meine Geschichte dann in dem Jahr. Das zweite Bild zeigt ein Mädchen auf einem Spielplatz, das eine Leiter von einer Rutsche hochklettert. Im Hintergrund steht dann im Schatten so Kinder um, die gleiche Gestalt schon wieder drum, sieht ein bisschen anders aus, auch wieder mit so Tentakelarmen. Und da drunter steht, das ist eins von zwei Fotos, die aus der Sterling City Library aus dem Brand entkommen sind und gerettet wurden konnten und sind an dem gleichen Tag aufgenommen worden, angeblich halt an dem 14 Kinder verschwunden sind. Offizielle haben aber gesagt, dass diese Deformation von diesem Slenderman einfach nur Filmartefakte sind. Und deswegen spielt meine Geschichte in Sterling City, in der Bibliothek. Und deswegen zeigt sie das Bild auch niemandem, weil sie sagt, okay, die würden eh denken, das ist ein Filmfehler oder irgendwie sowas. Da kommt meine komplette Geschichte an sich her. So, dies mit diesem brennenden Blick und den Kopfschmerzen, das habe ich gemacht, weil ich gelesen habe, dass
Weil du Elden Ring gespielt hast und das eine Ende freigeschaltet hast? Also,
nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber weil ich gelesen habe, dass das halt viel auf so H.P. Lovecraft-Kram basiert, dieser Slenderman als Figur. Also es ist halt so, dass er in diesen H.P. Lovecraft-Sachen, ich habe davon noch nichts komplett gelesen, aber man liest viel darüber so. Und da ist halt immer so, dass, keine Ahnung, diese uralten Monster kannst du gar nicht angucken, weil dein Gehirn sofort platzen würde. Und nur, wenn die plötzlich auf der Welt sind, dann brennen deine Augen schön aus deinem Schädel und sowas, weil dieser Wahnsinn einfach dann allgegenwärtig ist.
Okay, crazy, das ist ja aber auch wirklich echt 1 zu 1 Bloodborne, ne?
Genau, und da habe ich das halt her, dass ich gesagt habe, okay, allein der Anblick von diesem Vieh schmerzt sie so und sowas, deswegen habe ich das da gemacht.
Geil.
Der andere Part in meiner Geschichte ist dieser Zeitungsausschnitt mit dem Mord. Und das ist echt. Am 31. Mai 2014 haben Morgan Gazer und Anissa Weyer ihre ebenfalls 12-jährige Freundin Peyton Leutner bei einem Sleepover in den Wald gelockt und haben dann 19 Mal auf sie eingestochen. In dem Versuch, dem Slenderman zu gefallen.
Ach, da gibt's dann auch gleich den Bogen.
Richtig, weil die wirklich anscheinend durch die Creepypastas, also diese gruseligen Geschichten im Internet und so weiter, haben sie wohl gefunden und gelesen. Und anscheinend hat bei denen irgendwas dann ausgetickt und sie dachten, der ist echt oder so. Sie sind auch einfach anscheinend verrückt, so die Kids. Und haben dann halt 19 Mal auf sie eingestochen. Sie ist aber nicht gestorben. Anders als in meiner Geschichte. Das Opfer, Peyton, hat es zum Glück noch geschafft, zu einer Straße zu kriechen.
Wie alt war das Opfer?
12. Die waren alle 12.
Alle 12? Ja. Okay, krass.
Ist dann zu einer Straße gekrochen und wurde da dann tatsächlich gefunden und hat sich innerhalb von 6 Tagen im Krankenhaus dann erholt. Die beiden Mädchen, die das gemacht haben, wurden wegen psychischer Erkrankung für nicht schuldig befunden. Aber, und jetzt ist wieder das, was wir schon mal hatten, zu einmal 25 und die andere zu 40 Jahren Haft in psychiatrischen Einrichtungen eingewiesen. Also wahrscheinlich länger als, obwohl Mord in Amerika
aber ist. Ganz kurz, ist das Wording, das, also ich weiß genau, was du meinst, aber ist das Wording dann nicht schuldig richtig oder wird man dann einfach, ist es dann einfach schuldunzurechnungsfähig und man wird dann...
Ich habe auf Englisch gelesen, da stand not guilty psychic.
Kriegt man denn dann eigentlich einen neuen Prozess?
Also nee, nicht schuldig ist ja einfach, wenn du einmal nicht schuldig bist, kannst du für die gleiche Sache nie wieder angeklagt werden.
Ich weiß, aber ist das dann, ach so...
Und danach ist einfach eine psychische Evaluation. Das ist ja das, was jetzt auch viele Leute geschrieben haben, dass es da tatsächlich teilweise schwerer ist, rauszukommen als aus dem Gefängnis.
Stimmt, ja.
Weil das halt in der Hand des Psychiaters oder was auch immer liegt. Und der kann einfach sagen, nee, du bist noch nicht so weit. Und dann bleibt es einfach noch viel länger da.
Ja. Ja, an dieser Stelle auch nochmal wirklich ganz vielen Dank an alle, in Anführungszeichen, Klugscheißer, die uns da tolle Nachrichten geschickt haben. Wir sind jetzt wirklich um einige schlauer. Vielen Dank.
Es ist wirklich bei jedem Thema so, auch jetzt Flugzeuge war jetzt das große Thema. Wir haben sehr viele, sehr lange Nachrichten gekriegt, wie ein Flugzeug aber funktioniert. Und das gefällt mir immer sehr. Ich lerne halt durch das im Nachfeld vom Podcast lerne ich sehr viel mehr als vom Podcast selber.
Das ist einfach gut, wenn man ganz transparent mit seinem gefährlichen Halbwissen umgeht.
Richtig, dann kommen immer Leute, verbessern dich und danach bist du klüger.
Das Halbwissen wird dann aufgefüllt mit der fehlenden
Richtig.
Hälfte. So, super.
Auf jeden Fall nach diesem versuchten Mord gab es natürlich große Debatten über Internetphänomene und deren Wirkung auf Kinder. So wurde zum Beispiel auf ganz vielen Schulen in Amerika dieses Creepypasta-Wiki gesperrt,
Oha.
Wo es die ganzen Geschichten dann gab. Die Ersteller dieser Geschichten haben aber argumentiert, dass es sich halt bei der Seite um eine rein literarische Seite handele und sie satanische Rituale oder Morde nicht propagieren würden darauf. Die haben sogar Livestreams veranstaltet und die Gewinne an das Opfer gespendet, um Kosten des Krankenhauses aufzunehmen und so weiter. Aber da gab es eine Menge Aktionen, ich glaube, da wurden irgendwie 70.000 Euro noch gesammelt von anderer Krass. Stelle und so. Da sind viele zusammengekommen und die Kids, die das gemacht haben, sind immer noch in Klinik.
Wann war
natürlich.
Das?
2014, also gar nicht so lange her. Ne? Es gab danach sogar noch...
Wobei, fast schon 10 Jahre, ne? Wenn du es so mal denkst.
Ja, okay, stimmt. Das ist doch schon ein bisschen her. 2014 ist immer so, ja gut, vor 2-3 Jahren irgendwie, aber ist doch länger. Es kam danach auch irgendwann nochmal ein Film raus, Slenderman. Es gibt irgendeinen Film, es gibt sogar mehrere. Und die waren halt in der Kritik, weil es sogar einen Film gibt, der handelt gar nicht unbedingt vom Slenderman, sondern von diesem versuchten Mord.
Oh, okay.
So, und da waren halt, ist schwierig, wenn man sowas dann verfilmt. Aber ja, das war meine Geschichte. Und wie gesagt, ich würde sagen, sie ist nicht wahr, weil diese wahre Sache eine Randnotiz ist.
Ja.
Ich verstehe es aber, wenn Leute sagen, oh, das kenne ich, das ist wahr. So, weil sie sagen, der Part ist ja wahr. Von daher, ich kann beide Seiten diesmal gut verstehen und verstehe auch, warum es halt in so einem Mittelpunkt ist zwischen, also was hatten wir jetzt hier, 42% war. Das wäre wahrscheinlich, hätte ich diesen Fakt weggelassen, wäre es wahrscheinlich anders gewesen.
Ja, dann wäre es sowas gewesen wie, Josh hat sich die Geschichte ausgedacht und sich am Slenderman.
Genau, und dann wäre es deutlich mehr für falsch auf jeden Fall.
Ja, okay.
Gut.
Hast du die Leute hier auf eine falsche Fährte geführt, ne?
Ein bisschen.
Mit dem wahren Case. Hatten wir so, weiß ich, fand ich, aber ganz geil, wirklich Chapeau. Also cool zusammengefügt alles miteinander. So, also geil, dass es das auch so gibt mit dem Slenderman, dass es da so wahre True-Crime-Sachen gibt und eben diesen ganzen Creepypasta.
Das war halt dankbar. Und dass auch in diesen Bildern halt diese Sterling City mit drin war und dass ich einfach dachte, ich nehme einfach genau das und schreibe diese Geschichte quasi so.
Weil Sterling City klingt auch einfach wie eine Stadt, die du mir ausgedacht hast. So, oder wie aus den 3 Fragezeichen.
Die Sterling City Library, fand ich einfach cool.
Ja, finde ich super. Cool.
Christophs Geschichte vom letzten Mal trug den Namen Sanfte Landung. Und in der Geschichte Sanfte Landung ging es um Julia, die viel Zeit in ihrer Kindheit mit ihrem Opa, möchte ich sagen.
Ja.
Mit ihrem Opa verbracht hat, der in dem Keller seines Hauses einen kleinen Hobbykeller hat und dort leidenschaftlich gern an kleinen Modellen bastelt. Und Julia hat ganz lange Zeit ihrer Kindheit damit verbracht, mit ihm zusammen da eben diese Modelle zu basteln und hat eine Cessna, das Modell einer Cessna von ihm geschenkt bekommen und hat auch ihr restliches Leben, immer wenn ihr Opa sie besucht hat, immer mal wieder ihm diese Cessna gezeigt und gezeigt, dass sie das Ding immer noch gut aufhebt und es sie ihr ganzes Leben begleitet. Und dann leider eines Tages ist es soweit und ihr Großvater stirbt und sie schafft es nicht mehr rechtzeitig dahin zu kommen, um sich von ihm zu verabschieden, bevor er stirbt und will dann aber trotzdem noch auf ihre Art und Weise Abschied nehmen und fährt deswegen zu dem alten Haus von ihm. Naja, und dann entscheidet sich halt dazu, diese Cessna dort auch zur Ruhe zu legen, quasi, indem sie da die auf die Fensterbank legt und dort lässt als ihr Abschiedsgeschenk und schaut raus und sieht den kleinen Kiosk, der gegenüber von der Wohnung ihrer Großeltern ist und entscheidet sich dort noch einmal hineinzugehen und ist dann quasi in die Vergangenheit gesetzt, weil sie all die Süßigkeiten und Softdrinks sieht, die sie als Kind immer dort getrunken hat und gekauft hat oder immer haben wollte. Dann begegnet ihr aber eine merkwürdige alte Frau, die sie plötzlich anspricht. Die ist betrunken, glaube ich sogar. Ist sie besoffen?
Ja, sie wirkt.
Die wirkt betrunken.
Sie wirkt sehr betrunken, ja.
Und sagte dann, ich soll dir eine Nachricht überbringen. Ich soll dir sagen, dass er sanft gelandet ist. Und wiederholt das auch mehrfach. Und sie versteht halt überhaupt nicht, was sie damit meint. Und dann meint sie, ja doch, dein Opa, der Typ mit dem Kabelbinder am Reißverschluss. Und in dem Moment weiß sie, okay, das muss mein Opa sein. Und es ist halt ein bisschen wie eine Nachricht aus dem Jenseits, die ihr noch einmal überbracht werden sollte. Ja. Auch bei dieser Geschichte haben wir euch natürlich gefragt, ob ihr glaubt, dass sie wahr ist oder nicht. Und eine überwältigende Mehrheit sagt, sie ist wahr. Und zwar 84%.
Oha.
Und nur 16% sagen, sie ist falsch. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ganz, ganz krasse X-Factor-Vibes wieder hatte, aber nicht, weil ich die Geschichte irgendwie kannte.
Mhm.
Mir kommt, also ich glaube auch, dass die wahr ist. Ich weiß halt nicht, wo du die her hast, aber das könnte was sein, wo ich mir vorstelle, irgendwie in einem Forum hat irgendwer davon berichtet. Für mich ist das sowas, was ich vielleicht auch mal fast gelesen hätte, irgendwie stöberst das Internet und guckst so nach irgendwie übernatürliche, wahre Sachen, die er erlebt hat, und schreibt im Forum einer diese Geschichte runter. Mhm. So kommt mir das vor. Und deswegen, ich würde auch sagen, ich lege mich auch fest und sage auch, die ist wahr, und ich sag, du hast die irgendwo aus einem, ich sag Forum.
Okay. Also ich habe immer das Gefühl, sobald es irgendwie um so einen guten Geist geht oder so, dann kann die Geschichte noch so fantastisch sein. Die Community sagt immer, es war.
Es war.
Ne? Also es ist wirklich so.
Vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken. Die Leute wollen das auch einfach.
Vielleicht, ja. In diesem Fall hat die Mehrheit der Community und du aber recht. Es ist eine wahre Geschichte.
Aus einem Forum.
Nicht aus einem Forum, sondern aus unserer Community.
Ohne Hörergeschichte.
Ja, es ist meine zweite Hörergeschichte. Ich habe nämlich damals ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das Wording verwendet habe. Ich habe noch nie eine geschrieben. Kann gut sein, weil ganz viele Leute haben mir da nämlich Hörergeschichten geschickt und meinten hier, damit du auch mal eine machen kannst. Mir ist aber eingefallen, ich hatte ja mal eine, und zwar glaub, die gute
auch,
Seele.
Du hast auch, glaube ich, gesagt, schon lange nicht mehr. Oder
so, sowas. Genau, vielleicht war es auch das. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal meine zweite Hörergeschichte geschrieben und möchte mich dafür ganz herzlich bei Judith bedanken, die mir diese herzerwärmende Geschichte erzählt hat und mir geschrieben hat und sich auch anschließend sehr darüber gefreut hat. Das ist immer so ein bisschen was, du hast ja schon öfter eine geschrieben.
Du bist
aber
aufgeregter, ne?
Du bist aufgeregt danach und du hoffst, du sitzt am Freitag vor deinem Handy und wartest auf die Insta-Nachricht von dieser Person. Und
das war bei mir, bei meiner letzten Geschichte mit diesem Telefonzelle und sowas, war es so, dass ich ihr dann auch geschrieben habe von wegen, ey, die Folge ist draußen jetzt, beziehungsweise die kommt morgen, bin gespannt, was du davon hältst. Und dann kam irgendwie 2 Tage nichts. Und ich saß hier schon und hatte so, fuck, vielleicht findet sie die Scheiße so. Das war mir richtig unterscheidend.
Wie klärst du das immer ab, dass du die machst und dann sagst du den Leuten das schon vorher? Spoilerst du das?
Ja, ich werde ganz oft dann noch Nachfragen stellen, wenn ich dann am Schreiben bin, dass ich dann sage, ey, wie war es damit nochmal und sowas.
Ah, ja, gut, okay.
Und dann habe ich geschrieben von wegen, also auch sehr spät, habe ich irgendwie am Donnerstagabend gesagt, übrigens, morgen früh kommt die raus.
Klassiker.
Aber dann kam halt irgendwie 2 Tage nichts und ich dachte erst schon so, vielleicht fand sie die Kacke. Aber fand sie halt auch richtig gut, aber das ist halt so, das ist in dem Moment tatsächlich irgendwie, finde ich, das Wichtigste, dass man der Person irgendwie so ein bisschen gerecht wird auch.
Ja, voll. Genau, auf jeden Fall hat sie sich sehr gefreut und ich habe tatsächlich auch unbewusst viele Dinge richtig gemacht, unabhängig von der Geschichte, denn ich glaube, Judith und ich sind so ziemlich ein Alter und so neongelber Fahrradhelm und so 90er-Vibes hat sie auch sofort gefühlt.
Geil.
Haben vielleicht auch, ich hoffe, ich habe halt auch so ein bisschen wirklich aus meiner Kindheit geschrieben. Also Fahrradfahren über Kopfsteinpflaster, Cherry Coke war für mich ein Riesending damals, als ich klein war.
Bei mir war es ein Neon, so ein rosa Neon.
Ja, da gab es, glaube ich, ja, rosa,
diese
gelb.
Diese filzigen außen,
ja, jeder hatte sie und jeder hat sie gehasst vor allem.
Yes.
Genau, auf jeden Fall habe ich mich da auch so ein bisschen versucht reinzuschreiben. Und auf jeden Fall hat die Dame zu Judith gesagt, Ich gebe jetzt mal das wieder, was sie mir geschrieben hat. Junge Frau, ich soll Ihnen sagen, er ist gut angekommen. Sie glauben mir nicht, oder? Also es geht um Ihren Opa, der mit dem Kabelbinder an der Jacke. Und der hatte eben anstatt einen Zipper unten am Reißverschluss eben Kabelbinder und an seiner Adidas-Jacke. Und das war ihm streng verboten durch seine Oma, mit dieser peinlichen Jacke das Haus zu verlassen.
Okay.
Und da hat es dann eben bei Judith Klick gemacht im Kopf. Und dann wusste sie, ihr Opa ist gut angekommen. Also diese sanfte Landung und so, das ist von
aber
mir.
Dann auch, weil er die quasi nie draußen getragen hat.
Er hat sie nie draußen getragen.
Ah, okay.
Genau. Und das in der Geschichte ist das halt, in einem Nebensatz ist es die Jacke mit Farbklecksen und der Kabelbinder an der Jacke, der ihm strengstens verboten wurde, von seiner Frau mit dieser peinlichen Jacke vor die Tür zu gehen.
Stimmt, das hast du geschrieben.
Genau,
ja.
Es ist so ein bisschen in so einem Nebensatz gesteckt, aber
das finde ich, ist schon wieder sowas, wenn man die Geschichte jetzt nochmal hört, Leute, falls ihr nochmal Bock habt, hört nochmal. Und ich finde, dann hört man die anders. Das ist so, gerade wenn man weiß, dass es wahr und welcher Part davon besonders wichtig ist, dann fällt dir das sowas jetzt plötzlich, was beim ersten Mal hören halt einfach so ein Nebensatz ist und irgendwie ganz passt zum Kolorit so ein bisschen, aber das
passt
macht das
zum Kolorit, hört.
ich habe das Gefühl, immer wenn wir hier aufnehmen, ich sage ein Wort, was nicht.
Hallo, passt zum Kolorit?
Man sagt es so, Christoph.
Der Schriftsteller hier neben mir. auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Judith sich sehr gefreut hat. Und was ein lustiger Fact war, keine Ahnung wieso, aber anscheinend nennt Judiths Freund sie Julia, wenn er sie ärgern will.
Witzig.
Ja. Das war wirklich ein witziger Zufall.
Das hatte ich aber auch mal. Ich hatte irgendwann mal eine Geschichte genommen, von irgendwie, weiß nicht mehr, welche das war, aber da hatte ich irgendwie mit so einer Schwester auch. Und die Schwester hieß, oder nee, ich glaube, ich habe die Hauptperson so genannt, wie ihre Schwester in Wirklichkeit heißt. Oder
ach so,
sowas.
Ach, witzig, ja. Manchmal echt gibt es Zufälle. Die gibt's gar nicht. So. Aber die Geschichte gibt's. Die hat's gegeben. Wahre Geschichte. 84% hatten recht. Du hattest auch recht. Keiner zahlt hier heute einen Euro an.
Naja, 16% der Leute dürfen jetzt schön einen Euro blechen.
Stimmt, her mit eurer Kohle, Leute. Aber bevor wir zu den nächsten Geschichten kommen, ich muss noch eine kleine Auflösung machen. Oha. Denn ich habe mich ja hier letztes Mal schon wieder um Kopf und Kragen geredet über irgendeine Flugzeuggeschichte. Ne?
Ja.
Und ich habe das auch schon wieder alles natürlich wie immer so halb richtig und halb falsch erzählt. Das ist auf jeden Fall auch ganz viel falsch gewesen, was ich da erzählt habe. Meine gute Freundin und unsere Hörerin Anna hat uns natürlich ja auch ganz lange in der Luftfahrt gearbeitet, hat natürlich auch ganz viele Sachen geschickt dazu. Tatsächlich habe ich aber diesen Flug, den ich meinte, tatsächlich ergoogeln können. Mhm. Und zwar handelte es sich bei dem, was ich in der letzten Folge erzählt habe, von diesem komischen Notlandemanöver da, ne?
Die das gerade noch geschafft haben.
Genau,
irgendwie.
Ja, das war alles dann doch nicht so, wie ich das erzählt habe.
Okay.
Aber pass auf, es handelt sich dabei um den British Airways Flug 009, der von London nach Auckland geflogen ist und in Jakarta gelandet ist, beziehungsweise notlanden musste. Und die sind durch eine Aschewolke geflogen, haben das nicht so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt, weil die nichts von dem Vulkanausbruch oder dieser Aschewolke wussten. Und dann sind alle vier Triebwerke ausgefallen.
Vier
Stück. Alle sind ausgefallen. Und ich habe ja schon gesagt, dass der Pilot irgendwas gesagt hat. Irgendwas,
dass das relativ ruhig
genau,
war, ne?
Pass auf, der hat auf Deutsch übersetzt gesagt, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, wir haben ein kleines Problem. Alle vier Triebwerke sind ausgefallen. Wir geben unser Äußerstes, um sie wieder zu starten. Ich vertraue darauf, dass sie nicht allzu beunruhigt sind.
Nicht allzu.
Genau, das war's. Und das Ding war,
ich vertraue darauf, finde ich auch geil.
Das hat Anna uns auch geschrieben. Es gibt wohl bei diesen Maschinen, je nach Modell, eine sogenannte Gleitzahl. Und die Boeing 747 hat die ungefähre Gleitzahl von 15. Und das bedeutet, pass auf, das bedeutet, dass eine Boeing 747 mit einer Gleitzahl von 15 für einen Kilometer Flughöhenverlust 15 Kilometer im Gleitflug nach vorne kommt. So. Und
so kannst du berechnen, wo du noch hinkommst.
Genau, in diesem Fall jetzt war es dann eben so, dass sie dann eben, die war auf 11.300 Meter und dann sind die sozusagen, hätte sie 169 Kilometer im Sinkflug zurücklegen können. Mhm. So, das hat irgendwie auch alles gegangen, hat alles irgendwie geklappt und die haben dann aber, also die sind nicht, wie ich das da erzählt habe, irgendwie dann so notgelandet. Das wäre wahrscheinlich immer noch eine Bruchlandung gewesen. Aber die Maschinen, die Triebwerke sind dann wieder angesprungen. Ich glaube, 3 von 4 waren am Ende wieder heile. Aber die sind wirklich eben, ja, knapp 170 Kilometer ohne Maschinen geflogen.
Wie viel braucht man denn, um überhaupt, also wenn jetzt nur eins angeht, ist es dann so, dass man
keine
sagt,
Ahnung.
Okay, Leute, das ist, die ganzen Piloten, wir haben ja so viele Nachrichten gekriegt, ihr wisst das natürlich auch. Eine Boeing 747 mit vier Triebwerken, wenn jetzt eins davon wieder angeht, kann man sagen, okay, das wird nicht so richtig geil, aber wir kriegen das auf jeden Fall easy hin, weil wir damit noch weiterfliegen können, oder ist das auch schon zu wenig?
Ja, also immer Ruhe bewahren, auf jeden Fall, wenn euch mal die Triebwerke ausfallen.
Ich vertraue darauf, auf jeden Fall.
Ja.
Dass also, sie nicht allzu unbeunruhigt sind. Aber cool, finde ich, hätte ich nicht gedacht, dass man so weit damit noch kommt. Aber klar, ich glaube, man vergisst immer, dass die Dinge halt ja einfach, ich meine, die haben ja auch Tragflächen, damit sie halt vernünftig fliegen können.
Ja, es gibt da eben auch noch so, für den Fall der Fälle gibt es da auch noch natürlich verschiedenste Maßnahmen und Maschinen, die anspringen, falls mal alles da ausfallen sollte. Wie gesagt, das ist ganz viel Kram. Also an dieser Stelle, Anna-Sophia hat uns ganz viel dazu geschrieben. Kuss geht raus, aber das sprengt jetzt hier sonst schon wieder den Rahmen, hier alles zu erzählen. Aber tatsächlich hat sie noch einen Fall mit uns geschickt, der sehr ähnlich war. Und zwar ging es da um den Nachtflug von Toronto nach Lissabon, der TSC-236. Quasi fast dasselbe passiert. Also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, liebe Leute, und wenn ihr genau wissen wollt, was eine Gleitzahl ist, dann müsst ihr einfach den British Airways Flug 009 nochmal euch reinziehen im Internet. So.
So.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, und jetzt sind wir wieder zurück mit den neuen Geschichten aus dem Altbau, Leute. Heute darf ich mal anfangen.
Heute
und
darf
aufschließen.
Ich anfangen. Dass du dir das immer merkst. Ich hab's auf jeden Fall bis zum Ende der Folge wieder vergessen, dass ich vergesse abzuschließen, auf jeden Fall. Aber Christoph, die Bühne gehört dir. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, bevor ich das erste Mal meine Stimme erheben muss. Jetzt bist du erstmal dran.
Alles klar. Meine Geschichte lautet Der Augenblick. Genervt, gereizt und auch etwas erschöpft steuerte Jim im Stechschritt auf die gläsernen Drehtüren des Ausgangs des Chicago O'Hare International Airports zu. Der Flug von London hatte 9 Stunden gedauert und mit den üblichen Warte- und Transferzeiten, die zusätzlich bei einer Reise mit dem Flugzeug anfielen, kam Jim somit locker auf eine Reisezeit von etwas über 12 Stunden. 12 Stunden, in denen sein Körper nicht mit Nikotin versorgt wurde. 12 Stunden, von denen er mindestens 4 mit leichten und 2 mit weniger leichten Entzugserscheinungen zu kämpfen hatte. Seinen Hartschalenkoffer hinter sich herziehend, polterte Jim jetzt förmlich mit schweißnasser Stirn und einer stechenden Lunge durch die Drehtüren des Flughafens nach draußen ins 7 Grad nasskalte Chicago und zündete sich als erstes mit zitternden Händen eine Zigarette an. Gierig, wie ein Hund, den man über Tage hinweg nicht gefüttert hatte, verschluckten Jims Lungenflügel Zug um Zug das Kohlenmonoxid, welches von seiner Mundhöhle aus seinen Rachen hinabwaberte. Nur 7 Sekunden später, nach dem etwa 4. gierigen Zug an dem jetzt schon leicht vergilbten Filter, spürte Jim, wie er sich entspannte und das Nikotin endlich damit begonnen hatte, seinem Gehirn mitzuteilen, Dopamin auszuschütten. Vor Erleichterung stöhnend blies er erneut Rauch durch seine Lippen und ließ jetzt zum ersten Mal die Hand, in der er die Zigarette hielt, sinken. Mit einem prüfenden Blick auf das Ziffernblatt seiner teuren Armbanduhr prüfte er, ob er in der Zeit lag. Eigentlich müsste der Fahrer der Firma, wegen der Jim in Chicago war, jede Sekunde aufkreuzen. 2 weitere Züge von dem jetzt gelblich-bräunlich verfärbten Filter später schnipste Jim den übrig gebliebenen Stummel achtlos in den Gully am Straßenrand und stieg in eine mitternachtsblau lackierte Limousine. Da Jim von Smalltalk nicht wirklich viel hielt, grüßte er den Chauffeur nur kurz, aber höflich und wandte sich anschließend umgehend seinen Mails auf seinem Firmenhandy zu. Seine Inbox war wie immer prall gefüllt und ein knapp 9 Stunden langer Flug ohne Internet hatte nicht unbedingt dazu geführt, dass es jetzt weniger waren. Seufzend verband er kurzerhand seinen Laptop mit dem Smartphone und vertrieb sich die etwa 45-minütige Fahrt zum 5-Sterne-Hotel, in welchem er für die nächste Nacht während seiner Geschäftsreise untergebracht war, mit dem Beantworten. »Vielen Dank für die Fahrt«, sagte Jim höflich, als ihm der Fahrer die Tür öffnete und er ihm ein saftiges Trinkgeld reichte. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte Jim die kurz aufblitzende Fröhlichkeit über das Trinkgeld, welche sich in den Augen des Fahrers andeutete, erkennen. Doch der namenlose Chauffeur war viel zu professionell und abgebrüht, als dass er sich zu einer überschwänglichen Dankesrede hinreißen ließ. Stattdessen bedankte er sich knapp mit einem kurzen Kopfnicken und eilte anschließend zum Kofferraum, um Jims Gepäck auf den Gepäckwagen des Pagen zu laden, der schon mit hochgezogenen Schultern und klappernden Zähnen in der Auffahrt wartete. Nachdem dieser ebenfalls mit einem ordentlichen Trinkgeld in der Brusttasche und dem goldenen Gepäckwagen im Aufzug der Lobby verschwunden war, ging Jim auf die leicht untersetzte, aber freundlich wirkende Dame am Empfang zu. Sie schien Jim noch nicht bemerkt zu haben und kräuselte sich abwesend mit den Fingern ihre dunklen Locken. Mr. Newgreet, Buckingham Consulting Group. Es müsste ein Zimmer für mich reserviert sein, sagte Jim tonlos.
Einen schönen guten Abend, Mr. Newgreet. Lassen Sie mich kurz einen Blick in unser System werfen. Newgreet, Jim. Da habe ich Sie auch schon. Sie sind in einer unserer Senior-Suiten im 7. Stock untergebracht, mit Blick auf den Buckingham-Brunnen im Park. Na, wenn das mal kein Zufall ist.
Die Empfangsdame lächelte und meinte natürlich den Bezug zu Jims Herkunft und dem Namen seiner Firma. Jim gab sich Mühe, die nett gemeinte Anspielung mit einem müden Lächeln zu erwidern, wechselte aber sofort das Thema und fragte, ob der Zimmerservice für heute Abend noch verfügbar sei, denn er sterbe vor Hunger.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Newgreet. Unser Küchenpersonal und unser Zimmerservice ist für unsere Gäste 24 Stunden im Einsatz. Sie können sich, was Sie wollen, wann Sie es wollen, auf Ihr Zimmer bestellen. Für Getränke ist zudem in der Minibar und im Kühlschrank Ihrer Suite gesorgt.«
»Vielen Dank«, nickte Jim müde, nahm seinen Zimmerschlüssel entgegen und schielte mit einem Auge auf das dunkelblaue Zifferblatt seiner Uhr.
»Noch irgendwas, was ich außer den Frühstückszeiten wissen sollte?«,
fragte Jim und war schon im Begriff, der Rezeption den Rücken zu kehren und mit dem Aufzug in den 7. Stock zu fahren.
»Tatsächlich wäre da noch eine Sache«,
antwortete die Dame mit krausen Locken flüsternd und lehnte sich über den Tresen etwas zu Jim.
»In dem Korridor im 7. Stock, dort, wo sich auch Ihr Zimmer befindet, gibt es eine Tür zu einer Suite ohne Nummer. Es ist jedem hier im Hotel, ganz egal ob Gast oder Angestelltem, untersagt, diese Suite zu betreten. Geschweige denn, auch nur ein Auge hineinzuwerfen, egal unter welchen Umständen.«
Als die Hotelfrau ihren Satz beendet hatte, starrte sie Jim mit dramatischem Blick an, so als würde sie darauf warten, dass er etwas antworten würde.
»Warum sollte jemand einfach so ein fremdes Zimmer in einem Hotel betreten?«,
fragte Jim verdutzt. »Vielleicht sollten Sie Ihren Gästen einfach nichts davon erzählen, denn jetzt hat dieses Zimmer definitiv meine Aufmerksamkeit.« Er blinzelte frech, steckte seinen Zimmerschlüssel in die Jackentasche und kehrte der Dame an der Rezeption den Rücken. Fast geräuschlos glitten die Aufzugstüren vor Jim auseinander und er betrat den königsblauen Teppich des 7. Stocks. Er hatte ernst gemeint, was er zu der Dame unten am Empfang gesagt hatte. Denn jetzt hatte die Suite ohne Nummer an der Tür definitiv seine Aufmerksamkeit. Den Kopf abwechselnd nach links und rechts schwenkend, bummelte er den langen Korridor entlang und prüfte dabei, an welcher Zimmertür keine goldenen Ziffern angebracht waren. Und dort, wo eigentlich das Zimmer 713 hätte sein müssen, versperrte ihm eine zahlenlose dunkle Tür den Weg in die Suite, die für jeden tabu war. Jim holte seinen Zimmerschlüssel aus der Tasche und las von dem kleinen Messinganhänger, welcher an dem Schlüssel befestigt war, die in das Metall gestanzte Nummer ab.
»Perfekt«, seufzte er und rollte mit den Augen.
Er war in Zimmer 715 untergebracht, welches direkt neben dem verbotenen Zimmer lag. Wahrscheinlich war der Rat der Hotelfachfrau gerade deswegen gut gemeint. Sie konnte aber natürlich nicht wissen, wie es um Jims neugieriges Naturell bestimmt war. Denn noch in derselben Nacht bekam der für sein Alter sehr gut verdiente Unternehmensberater kein Auge zu. Er wälzte sich durch seine Laken und zermarterte sich den Kopf darüber, was es mit dem verbotenen Zimmer auf sich haben könnte. Völlig aufgeputscht von den wildesten Theorien und Fantasien, warf Jim um 3.33 Uhr einen Blick auf die Digitalanzeige des Radioweckers auf seinem Nachttisch.
»Ach, sei's drum«, knirschte er und sprang aufgeregt aus dem Bett.
Hastig zog er sich sein Hemd und seine Hose vom Vortag an und schlich anschließend barfüßig und leise wie ein Raubtier auf der Jagd über den Flur zum nummerlosen Nebenzimmer. Obwohl er die letzte Zigarette vor Stunden geraucht hatte, spürte Jim, wie sein Gehirn jetzt massenhaft Botenstoffe durch seinen Körper jagte. Er warf einen verstohlenen Blick über seine Schulter
und drückte die Klinke des Zimmers herunter. Verschlossen. Natürlich. Und obwohl er damit gerechnet hatte, enttäuschte es ihn. Was hatte er gedacht? Selbst wenn das Zimmer ein ganz normales Zimmer gewesen wäre, wäre es selbstverständlich verschlossen gewesen. Sonst könnte ja jeder Gast nach Lust und Laune in jedes Zimmer spazieren. Er blickte sich ein weiteres Mal um. Doch es war keine Menschenseele in dem schwarzen Korridor zu sehen. Mit aufgestellten Nackenhaaren ging Jim jetzt in die Hocke und presste sein rechtes Auge gegen das kleine Schlüsselloch der schweren Holztür. Kühle Luft legte sich über seine Netzhaut, während er durch die kleine Öffnung das im Dunkeln liegende Innere der Suite betrachtete. Der Raum war genauso eingerichtet wie sein Zimmer. Dieselben Möbel, an derselben Stelle. Hotels eben. Doch im hinteren Teil des Zimmers, in der Ecke, in der in Jims Zimmer ein kleiner Sekretär positioniert war, zeichnete sich anstatt des Schreibtischs ein großer weißer Umriss ab, der aufgrund der dürftigen Beleuchtung durch den Vollmond von draußen klar zu erkennen war und sich vom restlichen Dunkel des Zimmers deutlich abhob. Er sah aus wie eine dünne Gestalt. Der Silhouette nach zu urteilen, könnte es eine Frau sein, dachte Jim. Geradezu graziös lehnte die Gestalt der Tür den Rücken zugewandt mit der Schulter an der Wand und starrte zu Boden. Jim blinzelte. Doch als sein Lid seine Sicht wieder freigegeben hatte, war die weiße Gestalt verschwunden. Und er konnte den Sekretär erkennen, der genau wie in seinem Zimmer in der hinteren Ecke an der Wand positioniert war. Dann nahm Jim plötzlich etwas aus dem Augenwinkel wahr. Das Licht der Fahrstuhlanzeige auf der Etage war plötzlich angesprungen und kündigte an, dass sich die silbernen Stahltüren gleich öffnen würden. Als hätte man Jim bei irgendetwas in Flagranti erwischt, hastete er eilig zurück zu seiner Zimmertür und verschwand geräuschlos im Inneren seiner Suite. Er entschied sich jetzt wirklich dafür, schlafen zu gehen und kramte aus seiner Kulturtasche eine Schlaftablette, die es ihm leichter machen sollte. Allerdings ohne wirklichen Erfolg, denn nach nicht mal einer Stunde schreckte er schweißgebadet wieder auf. 4.45 Uhr zeigte die rot aufblinkende Digitalanzeige des Radioweckers und Jim wälzte sich gequält auf die Seite. Der Anblick des verbotenen Zimmers hatte ihm auch während seines einstündigen Nickerchens keine Ruhe gelassen und die weiße Gestalt hatte ihn bis in seine Träume verfolgt. Er musste noch einen Blick in das Zimmer werfen. Einmal noch, nur um sich zu vergewissern, dass es dort nichts Besonderes gab und er sich die Gestalt nur eingebildet hatte. Jetzt, nur mit seinem weißen Businesshemd bekleidet, öffnete Jim vorsichtig die Tür seiner Suite und linste in den Korridor. Die Luft war rein und die Anzeige des Aufzugs dunkel. Lautlos setzte er einen Fuß vor den nächsten, bis er Zimmer 713 erreicht hatte. Angespannt knickte er seine Knie ein und hockte sich verheißungsvoll vor das dunkle Schlüsselloch. Voller Anspannung drückte er seine Augenhöhle gegen das kalte Metall des Schlosses und blinzelte gierig durch die kleine Öffnung hindurch. Doch er sah nichts. Nichts. Nur Schwärze. Verwundert löste er sich von dem Schlüsselloch und rieb sich für einen kurzen Moment sein Auge. Danach setzte er es erneut an. Doch ändern tat sich gar nichts. Jim sah absolut nichts, so als hätte jemand etwas Schwarzes von innen vor das Türschloss gehängt. Enttäuscht stand er auf, ließ dabei ein lautes Gähnen durch den verlassenen Korridor hallen und kehrte zurück ins Bett. Schmunzelnd stolzierte Jim am nächsten Morgen auf den Tresen der Rezeption zu, als er erkannte, dass dieselbe Frau vom gestrigen Abend wieder Dienst hatte. »Ich hoffe, Sie haben angenehm genächtigt, Mr. Newgreed«, grüßte sie ihn höflich. »Sie haben mich tatsächlich mit Ihrer Aussage über das verbotene Zimmer neben meiner Suite ganz schön wach gehalten, muss ich gestehen«, witzelte Jim. »Das tut mir leid, Mr. Newgreed, aber eine heiße Tasse Kaffee und unser leckeres Frühstück wird Ihnen Ihre Müdigkeit aus den Augen treiben.« »Apropos aus den Augen treiben«, setzte Jim an, »ich kam nicht umhin, einen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen. Verzeihen Sie, aber Sie haben mich wirklich neugierig gemacht. Na jedenfalls, zunächst bildete ich mir ein, jemanden in dem Zimmer gesehen zu haben. Doch als ich später nochmal nachsehen wollte, konnte ich nichts mehr erkennen. Nicht mal den Raum. Nichts. Vielleicht sollten Sie mal jemanden das Türschloss kontrollieren lassen. Denn es scheint verstopft zu sein. Es ist nicht verstopft, antwortete die Dame an der Rezeption kühl. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es niemandem gestattet ist, das Zimmer zu betreten oder auch nur einen Blick in den Raum zu werfen. Die lockige Frau klang plötzlich ungewöhnlich streng, und Jim fühlte sich einen kurzen Moment an seine Mutter erinnert. Sie haben sich die weiße Gestalt nicht eingebildet, Mr. Newgreed. Ich habe Ihnen doch gar nicht gesagt, dass sie weiß ist, stotterte Jim, doch die Dame in der schicken Uniform beachtete ihn nicht. In Zimmer 713 hat sich vor 75 Jahren ein grausames Verbrechen ereignet. Ein Ehepaar hatte sich in der Suite einquartiert, doch nur der Mann checkte wieder aus. Er tötete seine Frau mit einem Brieföffner auf dem Sekretär. Seitdem sind schreckliche Dinge mit den Gästen passiert, die in Zimmer 713 untergebracht waren, und das Hotel entschied sich irgendwann, das Zimmer nicht mehr zu vermieten, um die weiße Frau nicht noch mehr zu grämen. »Weiße Frau?« platzte es aus Stimme heraus. Die getötete Mrs. Onryo hatte eine merkwürdige Krankheit, Mr. Newgreed. Ihre Haut war gänzlich erblasst und bleich, ihr Schädel kahl und ohne Haare, und ihre Pupillen verschluckten vor Schwärze sämtliches Licht. Für einen kurzen Moment sagte niemand etwas. Doch dann fügte sie hinzu, beten Sie, dass Mrs. Onryo Ihnen nicht zu lange ins Auge geblickt hat.
Dann waren das ihre Augen, ne? Wenn er da durchguckt und nichts sieht, dann ist sie in dem Moment auf der anderen Seite gewesen, hat ihn genau angeguckt, ne?
Jemand zurückgeguckt.
Ah, das ist ja unangenehm. Ich hatte so ein bisschen Vibes. Kennst du den Film Zimmer 1408?
Ich glaube, das klingt wie eine Geschichte von dir.
Ah, fuck, wie hieß der? Vielleicht hieß meine Geschichte auch 1408. Wie heißt denn der Film nochmal? Es gab diesen Film mit John Cusack. Ich glaube, es war 1408. Meine hieß so ähnlich. Das war die mit diesem Ogletree oder wie die hieß. Aber,
ja, stimmt.
Aber es gibt so einen Film mit, ist das nicht so wie Stephen King? Oh, weiß ich gerade nicht. Aber Zimmer 1408, glaube ich, mit John Cusack und Samuel Jackson. Aber da ist er halt in dem Zimmer. Und dann passiert nach und nach immer mehr abgefuckter Kram. Ich fand den echt cool. Ist halt anders, weil da ist er halt in dem Raum. Und bei dir guckt ja nur einer von draußen rein. Aber ich dachte, es geht in die Richtung.
Oh, okay.
Dass er da einquartiert wird oder reingeht und dann nicht mehr rauskommt oder irgendwie sowas. Dann war es doch anders. Und ich muss sagen, klingelt nix bei der weißen Frau mit den schwarzen Augen. Also ich wüsste zumindest jetzt nicht, woher das kommt oder kommen soll. Kann natürlich, also.
Wow, aber ich will mir jetzt gar nichts sagen, so, ne? Aber wenn ich mir vorstelle.
Dieses mit den Augen.
Du guckst in ein Schlüsselloch und plötzlich guckt jemand zurück.
Ja. Wow. Das finde ich auch. Ich finde, okay, da ist da irgendeine komische Gestalt drin ist und dann ist die weg und ist gar kein Problem. Aber dieses, dass du im Nachhinein merkst, da war jemand nur irgendwie so 3 Zentimeter von deinem Auge entfernt mit seinem Auge. Ah, da kriegst du das Schlüssel. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Hoffen wir mal, er hat die gute Frau. Irgendwas mit O.
Onryo.
Onryo. Sind das nicht diese kleinen Kekse mit diesem schwarzen Schokolade aus?
Nee, Oreos.
Ach so.
Das sind Oreos.
Ah, danke, Christoph. Es könnte natürlich auch einfach so eine, weißt du, so ein bisschen wie Slenderman oder Bloody Mary. So, es gibt diese, wahrscheinlich heißt der ja nicht Onryo, aber es gibt diese weiße Frau mit der weißen Haut und dem kahlen Kopf. Klingt für mich auch wie so eine Type von Geist
von
oder
Geist.
Sowas. Ja, irgendwie so, als ob es sie gibt. Mm-hmm. Ich weiß es nicht genau. Also, wie gesagt, ich habe noch nie was darüber gelesen, gehört. Ich werd mich überraschen lassen müssen.
In zwei Wochen. Yes.
Bis dahin können wir uns die Zeit noch ein bisschen verkürzen, indem ich euch einfach noch eine Geschichte erzähle. Wie wär's?
Ja, finde ich gut. Ja? Würde ich mich drüber freuen.
Sehr gut. Dann fange ich an mit meiner Geschichte, die diese Folge heißt Die Entrückung. Joseph beobachtete die Pose, die ruhig im Wasser des stillen Sees schwamm. Die Oberfläche war glatt und spiegelte das strahlende Blau des klaren Himmels über ihm wider. Ohne zu blinzeln, wischte Joseph sich den Schweiß mit seinem Handrücken von der Stirn, nur um wenige Sekunden später neue Reihen kleiner Perlen darauf zu finden. Die Sonne brannte auf seinen alten Anglerhut, der ihn tapfer vom Hitzeschlag beschützte, während er still und starr auf die kleine weiß-schwarze Pose im Wasser achtete, in der Erwartung, dass sie eine Bewegung von sich gab. Es mochte anstrengend wirken, in der glühenden Hitze so reglos dazusitzen, doch für Joseph war es eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag auf seinem kleinen Hof. Er besaß mit seiner Frau ein Dutzend Kühe, eine große Herde Ziegen und fast 40 Hühner. Mit der Schar an Tieren waren sie beinahe rund um die Uhr beschäftigt. Ganz abgesehen von seinen 4 Kindern, die eine ganze Menge Zeit in Anspruch nahmen. Die wenige Zeit, die ihm dann noch für ihn selbst blieb, die verbrachte er am liebsten hier am See und angelte. In dem großen Kratersee lebten unzählige Fische, von denen ein Großteil der Dörfer, die ihn umgaben, sich ernährten. Joseph hingegen war nicht unbedingt darauf angewiesen. Er angelte hier nur aus Vergnügen. Es ging ihm gut. Er verdiente eine Menge Geld mit seinen Tieren und obwohl er weit entfernt davon war, reich zu sein, gehörte er zu den wohlhabenderen Menschen der Gegend. Noch immer schwamm die Pose bewegungslos auf der spiegelglatten Oberfläche. Wieder wischte Joseph sich die nasse Stirn, als er ein glucksendes Geräusch vernahm. Kleine, kreisrunde Wellen zogen sich von der Pose aus über die Oberfläche. Sofort stürzte Joseph nach vorne, griff nach der Angelrute und holte die Schnur ein. Nach einem kurzen Kampf mit dem Fisch kam ein erstaunlich winziges Exemplar an die Oberfläche, das Joseph sich grinsend und erschöpft für ein paar Sekunden besah, vom Haken trennte und zurück in die beinahe schon wieder bewegungslose Wasseroberfläche gleiten ließ. Dann nahm er seine Angel, seinen Plastikhocker und sein restliches Angelzeug und machte sich auf den Weg zurück zum Hof. Kaum betrat er das Gelände, liefen ihm schon seine 3 kleinen Töchter über den Weg, die dabei waren, die Hühner zu füttern. Lächelnd schloss er sie in seine Arme, winkte seinem 16-jährigen Sohn und begrüßte seine Frau, die auf der Veranda saß. Er genoss die restliche Sonne seines freien Tages auf seinem Schaukelstuhl und stand erst lange, nachdem seine Kinder schon zu Bett gegangen und die Sonne schon verschwunden war, von seinem Lieblingsplatz auf. Als Joseph gerade in das Haus gehen wollte, hörte er ein Geräusch. Es war ein Brodeln, ein Zischen. Dann war es wieder still. Er sah sich einen Moment lang um, doch konnte nichts erkennen, was der Ursprung des Geräuschs gewesen sein konnte. Er drehte sich wieder zur Tür. Was wollte er gleich noch machen? Tür? Irgendwas mit der Tür. Es fiel ihm schwer, sich darauf zu konzentrieren. Öffnen. Öffnen, natürlich. Er wollte hineingehen. Joseph schüttelte seinen Kopf. Die Sonne hatte ihm anscheinend ganz schön zugesetzt. Es fiel ihm schwer, die Tür zu öffnen. Nicht, weil sie verklemmt gewesen wäre. Nein, er hatte Schwierigkeiten, die Klinke zu benutzen. Es war, als hätte er plötzlich einfach vergessen, wie. Nach wenigen Sekunden hatte er es geschafft, sie hinunterzudrücken und stolperte ins Haus. Er sah seine Frau auf dem Sofa liegen. Sie war bereits eingeschlafen. Er ging schwerfällig an ihr vorbei, vorbei am Zimmer einer seiner Töchter. Sie schaute ihn schläfrig an. Joseph öffnete den Mund, doch kein Wort kam heraus. Ein dunkler Schatten legte sich über ihn. Sein Blick verschwamm. Dann fiel er plötzlich und unvermittelt um und verlor das Bewusstsein. Joseph erwachte. Langsam. Nach und nach kamen seine Sinne zurück. Zuerst der Geruch. Ihm schoss ein Gestank in die Nase, der ihm Tränen in die Augen trieb und ihn seine Nase rümpfen ließ. Der Gestank war so heftig, dass er seinen Mund nicht öffnen konnte, ohne sich dabei übergeben zu müssen. Dann kam sein Gehör zurück. Ein röchelndes Schnarchen drang an seine Ohren. Er öffnete leicht seine Augen. Das Röcheln kam vom Bett seiner Tochter. Joseph stand auf, doch sofort gaben seine Beine nach und er brach wieder auf dem Boden zusammen. Rasselnd sog er die Luft ein, doch es war, als wenn seine Lungen sich weigern würden, den Sauerstoff aufzunehmen. Er verstand nicht, was geschah, wo er war. Er fühlte sich wie ein Säugling, der unfähig war, aufzustehen oder überhaupt seine Umgebung zu begreifen. Er hörte seine Tochter, doch er verstand nicht, was es bedeutete. Es war, als würden seine Sinne nur Reize aufnehmen, aber er konnte nicht darauf reagieren. Er hörte ein schweres, langsames Klopfen an seiner Haustür. Doch er hatte vergessen, was man dann tat. Aber er war sowieso nicht imstande, Worte zu formen und von sich zu geben. Wieder sog er verzweifelt Luft ein, doch wieder legte sich ein Schatten über ihn und er verlor erneut das Bewusstsein. Als Joseph das nächste Mal erwachte, war es bereits spät am Nachmittag des nächsten Tages. Wieder kehrten seine Sinne erst langsam und Stück für Stück zurück, bis auf sein Gehör. Zumindest dachte Joseph das. Absolute Stille umgab ihn, als er seine schweren Augenlider öffnete. Erst als er sich bewegte, bemerkte er, dass sein Gehör nicht fehlte, sondern es vorher einfach nur zu still war, um etwas zu hören. Er sah an sich herunter. Seine Hose hatte sich dunkelrot gefärbt, obwohl er keine Wunde an sich erkennen konnte. Dazu waren ein paar merkwürdige, klebrige Flecken auf ihr, die sich wie Honig anfühlten. Langsam stand er auf. Sein Körper war schwach und kaputt. Er sah zum Bett, in das leblose Gesicht seiner Tochter. Er sah sofort, dass sie tot war, doch er war nicht imstande zu verstehen, was das bedeutete. Es war, als ob sein Hirn noch nicht ganz hochgefahren war. Er schlurfte durch sein Haus, nur um dort 4 weitere Leichen vorzufinden. Seine Frau und seine Kinder. Sie alle lagen leblos in ihren Betten und auf dem Sofa. Tränen liefen Josephs Wange herunter, und als er sie mit seinem Handrücken abwischte, sah er, dass sie blutrot waren. Noch immer war es schwer zu atmen. Er musste heraus. Er brauchte Luft. Keuchend schleppte er sich zu der Haustür und schob sie auf. Beim Hinausgehen stieß er mit dem Fuß gegen einen weiteren Körper. Einer seiner Nachbarn lag vor seiner Tür. Und auch in ihm war kein Leben mehr. Doch nicht nur er. Als Joseph sich umdrehte, stockte ihm das bisschen Atem, was ihm noch geblieben war. Fast 40 Hühner lagen leblos auf dem Boden in ihrem Gehege. 20 Kuhkadaver lagen in dem großen Schuppen am anderen Ende des Hofes und eine große Herde Ziegen verrottete in der Sonne auf den Hügeln hinter dem Haus. Alles um ihn herum war tot. Jetzt erst verstand er, warum es so unfassbar still war. Kein Vogel zwitscherte, keine Grille zirpte, nicht einmal Moskitos brummten um seine Ohren. Hier gab es nichts als Tod und Verderben. Ohne Sinn und Verstand stolperte Joseph von Haus zu Haus, doch er wurde stets von leblosen Körpern erwartet. Und nicht einer von ihnen hatte eine sichtbare Verletzung. Nur Joseph war noch hier. Vollkommen alleine. Die Welt war über Nacht untergegangen und hatte ihn hier zurückgelassen. Joseph war kein religiöser Mann, doch auch für ihn gab es nur eine Erklärung. Das hier war die Apokalypse. Und Joseph wurde in der Hölle allein zurückgelassen. Verzweifelt und verständnislos streifte er durch das kleine Dorf, umringt von den Leichen der Tiere und Menschen, die noch gestern seine Heimat bedeutet hatten, immer auf der Suche nach einem noch so kleinen Anzeichen von Leben. Als er an den Rand des Dorfes kam, fiel sein Blick auf den großen See, an dem er gestern erst seine Ruhe gesucht hatte. Die Oberfläche war uneben und glitzerte ungewöhnlich in der Sonne. Dann bemerkte er, dass sie vollkommen bedeckt war mit den Körpern tausender und abertausender toter Fische, deren verrottenden Schuppen in der Sonne glänzten. Das Wasser darunter war rot. Er erinnerte sich an die Plagen aus der Bibel, die selbst ihm geläufig waren. Sollte es etwa doch alles wahr sein? Selbst der große See hatte jegliches Leben verloren. Joseph wanderte durch die Gegend, ziel- und hoffnungslos. Was hatte er verbrochen, um hier so zurückgelassen zu werden? Ohne genau zu wissen, warum, ging Joseph los. Es gab keinen Grund für ihn hier zu bleiben. Er ging wankend und erschöpft die alte, unbefestigte Straße aus dem Dorf entlang. Die einzigen Geräusche, die er hören konnte, waren das seichte Säuseln des Windes in den Baumkronen und seine schlurfenden Schritte auf dem staubigen Boden. Joseph ging für beinahe 4 Stunden. Vorbei an toten Vögeln, die unter den Bäumen lagen, und leblosem Vieh, das die Wiesen rings umfüllte, bis er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Ein Zwitschern. Er war sich sicher, dass er sich das nicht eingebildet hatte. Da war es schon wieder. Ein Vogel. Hier musste irgendwo ein Vogel sein. Er ging weiter, jetzt etwas schneller als zuvor. Ein zweites Zwitschern gesellte sich dazu. Keuchend bewegte Joseph sich vorwärts. Erst jetzt bemerkte er, dass er sich mittlerweile kurz vor der nächstgrößeren Stadt befand. Das Zirpen einer Zikade ertönte. Joseph bog um die nächste Ecke und sah in einiger Entfernung das geschäftige Treiben der Menschen in der kleinen Stadt, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Er sank auf die Knie und weinte. Erst jetzt sickerte in ihn ein, was geschehen war, was er verloren hatte. Es war, als ob sein Hirn erst jetzt wieder bereit dazu war, Arbeit zu leisten. Vollkommen erschöpft schlief Joseph ein und wurde einige Stunden später von Bewohnern der kleinen Stadt gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Er überlebte diesen Tag. Mehr als 1700 andere Menschen jedoch lagen einige Kilometer entfernt leblos in ihren Häusern und Betten und erwachten nie wieder.
Naja, also ich bin völlig verloren. Also ich habe einmal hier gefühlt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht aufgepasst. Also das Letzte, was ich weiß, ist, der geht angeln und dann ist die ganze Stadt auf einmal tot. Hä? Hä? Was ist los?
Tja, das fragt sich Joseph sicherlich auch. Ihr müsstet Christophs Gesichtsausdruck gerade sehen.
Nee, also. Hä? Seine Hose ist blutrot. Also zuerst habe ich gedacht, naja, vielleicht, also, und irgendwas wie Honig ist an seinen, klebt irgendwo. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, das wird jetzt wieder so eine typische, ja, der hat seine Familie abgemurkst und weiß wieder von nix.
Ach so,
und plötzlich, plötzlich hat er die ganze 1700 Stadt abgemurkst und noch irgendwie seinen Giftmüll in den See gekippt. So, weiß er nichts mehr von.
Was man halt so macht.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Da, jetzt passt es wirklich. Da hätte ich auf jeden Fall schon was von gehört. Wenn 1700 Menschen, vor allem wenn du das so bezifferst.
Aber der Gesichtsausdruck war herrlich. Es war schon, gibt es schon öfter, dass Christoph so ein bisschen, also ein bisschen überlegt, aber es war so richtig so ein glasiger Blick ins Nichts. Das war so.
Ich überlege auch gerade, ob ich irgendeinen Satz wirklich irgendwie überhört habe, der mich jetzt irgendwie schlauer machen könnte. Nochmal ganz kurz, das machen wir nie, aber also, der ist am See angeln, die Pose schwimmt im Wasser, dann geht er nach Hause.
Ja.
Und dann läuft er durch den Flur am Zimmer seiner Tochter vorbei.
Ja.
Und dann fällt er auf den Boden.
Richtig.
Und ist ohnmächtig quasi. Ja. Und dann wacht er auf und alle sind tot.
Korrekt.
Und ich habe jetzt nichts.
Da ist noch was, also er hört ja noch ein Geräusch, wenn er vor der Tür steht.
Wenn er vom Angeln kommt.
Genau. Dann hört er noch ein komisches Geräusch, was er nicht identifizieren kann. Dann checkt er nicht so richtig, wie er die Tür aufkriegen soll. Und dann passiert alles, wie das war.
Er weiß nicht, wie die Tür aufgeht?
Mhm.
Wieso nicht?
Hat er irgendwie vergessen. Mehr dazu in 2 Wochen, Leute.
Ah, ich muss die nochmal hören. Ich höre sie ja sowieso nochmal. Ah, es rumort in mir, Leute. Ich könnte es nicht sehen, aber es rumort. Ganz
Christoph
schön.
Hat seinen patentierten Detektivblick gerade aufgesetzt und man hört es förmlich rattern hier links neben mir.
Tja, ich bin wirklich gespannt. Wirklich, ich bin wirklich gespannt. Das Sehr war gut. Ja, ich habe, also es geht ja schon fast in Richtung, ja, Zombie-Geschichte, Apokalypse. Also es sind ja keine Zombies, sind halt tot, ne? Und es ist ja nicht überall. Aber ein Dorf weiter ist wieder alles gut. Also so wie so ein, einfach mal ein deutsches Dorf ausgerottet.
Mhm.
Ich musste auch ganz kurz an den einen Film denken, an den wir letztes Mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht wieso. Hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich musste irgendwie an den denken. Hier an diesen Stephen King-Film, wo die alle in diesem Supermarkt sitzen.
Der Nebel.
Ja. Mhm. Da wurden wir übrigens auch verbessert, ne?
Ja.
Wir haben da auch schon wieder Unsinn geredet.
Ja, wir haben.
Einmal The Fog und nämlich einmal der Nebel und nämlich nicht der Nebel,
the
sondern.
The Mist.
The Mist.
Ja, das ist
genau. The Fog
nämlich.
Und The Mist. Genau. Ja. Und ich meine The Mist.
Ja, genau.
Grade,
wir meinten die ganze Zeit The Mist. Genau. Wir haben die ganze Zeit The Fog gesagt und das war verkehrt.
Ja, an dieser Stelle nochmal, tut uns leid und vielen Dank für den Hinweis.
Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle The Fog geguckt, weil ich glaube, der ist nicht so gut.
Nee, ist auch so ein Trash-Film.
Und ich glaube, der heißt halt The Fog, Nebel des Grauens.
Die aus dem Meer kommen, ne? Oder so?
Du, hast du irgendwas mit Fischviechern oder sowas?
Ja.
Ey, Leute, es gibt zu viele Nebelfilme.
Das stimmt. Mann, aber... da kommt man ja aber auch nicht umhin. Ich musste auch nämlich ganz kurz an 28 Days Later denken,
ja.
Als der Typ aus dem Krankenhaus kommt und alles ist erstmal leer und tot und alle sind weg und so.
Aber stimmt, da ist auch alles leer.
Da ist erstmal alles leer, genau. Es ist einfach so, der kommt da raus, keiner ist mehr da, alles ist verlassen. Dann geht er ja auch raus. Er ist in London, spielt der, glaube ich, ne?
Geht über diese Brücke beim Big Ben.
Das muss schon abgefahren sein, ne?
Aber
also wenn du dir mal vorstellst, jetzt mal ungelogen, ich will hier gar keine bösen Geister beschwören oder so, ne? Aber jetzt, wir haben jetzt ja, guck mal, hinter uns liegen jetzt ja 2 Jahre Pandemie, ne?
Mhm.
Und wir können froh sein, dass wir eine relativ entspannte Mortalitätsrate hatten.
Ja.
Ne? Also wir müssen jetzt auch nicht von Zombies reden. Aber stell dir mal vor, Alter, so ein Virus grassiert hier nochmal durch die Welt und das ist ein bisschen so pestmäßig, nur noch schlimmer.
Wie war das denn nochmal bei der spanischen Grippe? Waren das nicht auch irgendwie
30%
oder ich weiß nicht.
Unfassbar viele,
also auch die Zahl stimmt bestimmt nicht, aber es waren auf jeden Fall super, super, super viele.
Alter, wenn du dir dann vorstellst, du gehst in so eine fast menschenverlassene Gegend, denkst du auch manchmal so darüber nach, wenn morgen die Zombie-Apokalypse kommt und dann...
Die Samba-Apokalypse.
Und dann stellst du dich selber auch manchmal vor in so, weißt du, dass du manchmal so so irgendwo langläufst und dann stellst du dir einfach schon so vor, du lebst schon seit drei Jahren in so einer Welt.
Das habe ich mir als Kind ganz oft vorgestellt. Ich hätte richtig gerne mal so eine, das Dorf, aus dem ich komme, ist einfach leer zu haben, weil ich voll gerne, ach keine Ahnung, ich wollte einfach voll gerne irgendwie mal Scheiben einschlagen dürfen oder sowas, weil es einfach alles egal ist. Du kannst einfach in den Supermarkt gehen, dir nehmen, was du willst. Das hat Jugendlicher oder Kind Josh fand die Idee richtig cool, dass sie dachte, ey, du kannst einfach machen, was du willst und niemand ist da. So.
Und erwachsener Josh ist jetzt einfach 10-mal vorbestraft. Hat seinen Traum wahr gemacht.
Naja, und dann war ich halt, bis ich 25 war, im Knast und jetzt bin ich wieder da.
Ja, aber ich glaube, Alter, ne? Ey, aber wie hart das sein muss, wenn du jetzt einfach irgendwo. Ey, was heißt, wie hart das sein muss? Das ist ja einfach auch völlig, völlig absurd und fantastisch, aber.
So ein bisschen I Am Legend mäßig halt. Der ist ja auch komplett allein in dieser Stadt.
Ja.
Mit diesen Viechern,
die nachts kommen. Viechern da, ne?
Wusstest du, dass bei I Am Legend gibt es doch diese bekannte Szene, wo er da rausgeht und da ist diese komische Puppe hinten. Und er dreht total durch, weil er fragt, wie kommt die da hin?
Ja.
In dem Moment ist das, ich weiß nicht, ob sie einen Schauspieler genommen haben oder die Puppe wirklich, aber in der Szene, wo wir die von ganz weit weg sind, dreht die tatsächlich ihren Kopf. Und das kriegst du halt als Zuschauer. Das ist wieder so ein Ding, was du so als subtiles mitkriegen hast. Du auch das Gefühl hast, ich hatte auch gerade kurz das Gefühl, der hat sich bewegt. Aber es ist halt eine Schaufensterpuppe. Aber das erste Mal, wenn man die sieht, dreht sich der Kopf. Was dann in dir auslösen soll von wegen, oh, da ist wirklich irgendwas komisch mit. Oder drehe ich jetzt auch durch?
Ja,
fand
oder
ich gut gemacht.
Oder soll das zeigen, dass er langsam durchdreht, weil er einfach keine Menschen sieht und sich einfach so krampfhaft an dieser Puppe. Der freut sich doch auch, der redet doch auch mit denen. Der geht doch auch jeden Tag in diesen DVD- oder Plattenladen oder so und labert und mit denen. Ach, sind sie schon wieder da. Dann fehlt doch auch eine, oder nicht?
Ja, das ist ja die dann
draußen
steht.
Ja, genau. Ja, vielleicht zeigt es auch ein bisschen.
Vielleicht ist es auch mehr seine Sicht, kann auch gut sein. Aber ich finde sowas cool, wenn man so einen subtilen Effekt damit reinbaut.
Ja, ja, voll.
Und das auch, keine Ahnung, das irgendwie gefühlt 15 Jahre später publik macht und dann immer so von wegen, hey, du fandst das komisch, ich kann dir jetzt genau sagen, warum.
Ja.
Sowas finde ich cool.
Apropos cool finden.
Sehr gut.
Was ich richtig cool fand, war der ganze Support, der in den letzten zwei Wochen hier wieder reingeflattert ist. Wir möchten uns nämlich ganz herzlich bei unseren neuen Mitgliedern bei Patreon und bei Steady bedanken. Und zwar ist unsere Patreon-Familie mit der lieben Nadine größer geworden und unsere Steady-Familie mit der lieben Katrin. Vielen, vielen Dank für euren Support und schön, dass wir euch in unserer Familie begrüßen dürfen.
Willkommen in der Family. Und auch bei PayPal gab es wieder drei Leute, die wir reingelegt haben. Denn wir haben von Ole, von Melita und von Sandy jeweils einen Strafeuro bekommen, weil sie bei jeweils einer Geschichte falsch lagen. Ich weiß nur bei Ole, bei welcher, und zwar bei mir. Er hat geschrieben, gut gemacht, Josh, oder irgendwie so. Den habe ich wohl reingelegt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr auch einen Strafeuro loswerden wollt oder uns auf eine andere Art und Weise unterstützen wollt, alle Links dazu findet ihr wie immer in unserem Linktree, den findet ihr in den Shownotes. Da sind alle Plattformen, wo ihr uns supporten könnt.
Ganz genau. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Wenn ihr uns euer Feedback mitteilen möchtet, dann macht das gerne da. Folgt uns gerne auch auf unseren weiteren Kanälen. Wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir Hintergrundinfos zu wahren Geschichten veröffentlichen und dort könnt ihr auch bei der Abstimmung mitmachen. Außerdem streamen wir mehrmals wöchentlich live auf Twitch. Das heißt, wenn ihr uns auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen wollt, mit uns im Livestream-Chat agieren möchtet oder ihr uns auch einfach mal sehen möchtet, dann kommt gerne zu unserem Twitch-Kanal. Alle Links dazu ebenfalls in den Shownotes.
Und falls ihr einen Ort haben wollt, wo ihr alle diese Sachen findet, dann geht auf unsere neue Website. Denn wir haben dank unseres Ehrenbruders Finn
Kuss.
Eine eigene Website. Geht dafür einfach auf geschichtenausdemaltbau.de. Dort findet ihr halt alle Infos zu unserem Podcast. Da ist immer die neueste Folge in einem Feed drin. Da könnt ihr direkt die neueste Folge hören. Da ist auch der Player von Twitch. Das heißt, ihr könnt da sehen, ob wir gerade online sind oder wann wir das nächste Mal online sind. Das ist alles da. Guckt da gerne mal rein. Ist brandneu.
Kommt darauf und checkt das aus. Ganz genau. Und abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Ganz einfach bei Spotify abonnieren oder sonst wo ihr Podcast hörst. Da freuen nicht nur wir, sondern auch ihr euch. Tja, dann gibt's eigentlich fast nichts mehr zu sagen, oder?
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
vollkommen bedeckt war mit den Körpern tausender und abertausender toter Fische,
deren verrottende Schuppen.
Ja. Ja, ne? Abertausende Fische.
Deren verrottende Schuppen in der Sonne glänzten.
Ja.
Und abertausende toter Fische, deren verrottende Schuppen in der Sonne glänzten.
Seine verrottenden Schuppen.
Verrottende. Mit N, ne? Ja, okay.